Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Natalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlachsige Mauri. Telu zum Gruße.
Wir sind zwei schnorchelnde Meuchelmörder, die sich blutdurstig durch die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss metzeln.
Jede Woche schnetzeln wir die Kapitel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 131 und 132 von Furcht des Weisen Teil 2. Das sind die Seiten 330 bis 341 in eurer Lieblingsausgabe des Klett-Cotta Verlags. Natalie, hast du dich schon mal übel verbrannt?
Ich habe mich tatsächlich mal auf meinen Lockenstab gesetzt. Und muss jetzt sagen, mein Hintern ist wahrlich kein Edemaru mehr. Aber schauen wir doch jetzt, wem das Hufeisen Glück bringt in Band 2. Die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik. Zweiter Tag.
Das stählerne Ala. Was zuletzt geschah?
Kapitel 131. Im schwarzen Schatten des Mondes. Im Zelt erfahren wir endlich die wahren Gedanken und Gefühle Quos. Er hat der Truppe von Anfang an misstraut, den Eintopf und das Bier vergiftet und will sie auf keinen Fall ungeschoren davonkommen lassen. Für die beiden Mädchen, Krin und Ellie, hat er ein Gegengift parat, das sie auch ziemlich rasch in tiefen Schlaf fallen lässt. Er möchte Krin, eine Bauerntochter, und Ellie, die Tochter des Bürgermeisters, heim nach Levenshire bringen. Doch heute Nacht hat er noch einiges vor. Bei Mondschein zückt er sein Schwert Cesura und schlachtet die Truppe einen nach dem anderen ab.
Kapitel 132. Der unterbrochene Kreis. Bei Tagesanbruch hat er seine Arbeit fast verrichtet. Den Leichen brennt er ein Symbol ein. Mithilfe eines ungeformten Hufeisens markiert er sie mit einem unterbrochenen Kreis. Es bedeutet, dass diese Menschen keine echten Edemaru sind, ihre Regeln gebrochen und ihren Ruf beschmutzt haben. Nur ihren Anführer, Alec, hat er gerade so weit verletzt, dass er noch sprechen kann. Von ihm erfährt er die Wahrheit. Sie haben tatsächlich eine Ruhtruppe ermordet und ihren Platz eingenommen. Krin, die bei dem Lärm erwacht ist und zur Szene dazugestoßen ist, brennt ihm nun mit grimmiger Genugtuung das Hufeisen in die Brust. Ob noch jemand ein Problem damit habe, wenn er geht, fragt Quoth die am Boden zerstreuten Körper. Und da niemand antwortet, macht er sich auf den Weg.
Also es gibt durchaus Menschen, die mit dir diskutieren würden, ob sich auf einen heißen Stab zu setzen wirklich so schlecht ist.
Fair point. Ich wollte noch die Stelle genauer bezeichnen, aber ich dachte, man muss ja auch den kreativen Köpfen ein bisschen Futter geben. Und den Rest besprechen wir dann mit einem Brandmal am Unterding.
Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und natürlich, Natalie, frage ich dich, hast du für die heutige Folge eine Lesereaction gemacht?
Ich habe für die heutige Folge eine Lesereaction gemacht.
Ich glaube, die will ich wirklich sehen.
Die war recht relativ lame, ehrlich gesagt.
Oh, schade.
Ich weiß
nicht. Ich habe irgendwie gedacht, du wärst heute schockiert gewesen. Naja gut, hast du mir sonst irgendwas Spannendes mitgebracht?
Erstmal geht das so gar nicht und du erzählst mir erstmal, was du mitgebracht hast.
Na gut, ich habe dir zweierlei mitgebracht. Das erste, es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Welche willst du zuerst?
Ich denke, sind beide schlecht. Sag mir erst die gute.
Nein, du musst erst die schlechte
Okay,
wollen.
Sag mir die erst schlechte.
Also, das ist eine Nachricht aus dem Buffy-Universe. Mm. Die dritte Person aus dem Cast ist von uns gegangen. Die zweite dieses Jahr.
Ich hab's
gesehen. Schwere Zeit für Buffy-Fans. Aber Anthony Stewart Head, auch bekannt aus Little Britain und Repo Genetic Opera, und ein Cameo-Auftritt in Sweeney Todd, ist mit nur 72 Jahren von uns gegangen.
Oh,
Lungenentzündung, glaube ich. Sehr schade.
Ja, das tut mir sehr leid.
Der Buffy-Reboot stirbt einfach jetzt.
Not gonna happen.
Buchstäblich. Ja. Hoffentlich nicht. Klopft alle jetzt dreimal aufs Holz.
Gut, was haben wir denn für eine gute Nachricht, um die Laune wieder zu heben, Mauri?
Community-Beiträge.
Wow!
Ich habe sie uns mal... Habe ich sie chronologisch mitgebracht? Weiß ich schon nicht mehr. Ich glaube chronologisch. Also, erstmal muss ich mich bei Lino bedanken, der mir bei LinkedIn geschrieben hat, weil er gesagt hat, er ist sonst bei keinem Social Media Kanal mehr. Weil ich aber LinkedIn nicht benutze, habe ich das jetzt 3 Monate verspätet gelesen, 4 Monate verspätet, glaube ich, der mir gesagt hat, dass auf meiner persönlichen Website das Impressum von seit 2024 veraltet ist, weil das auf ein anderes Recht verweist. Und deswegen musste ich das jetzt ganz schnell ändern. Vielen Dank dafür.
Mal abgesehen davon, dass wir auch Hustler in der Community haben. Nice.
Ah, doch, ich habe es achronologisch mitgebracht. Also mit den neuesten beginne ich und wir arbeiten uns vor zu dem ältesten Kommentar, den ich noch nicht mitgebracht habe.
Es wird eingemacht.
Also, Mattes hat uns geschrieben, dass er Anmerkungen zu der Folge hat. Ah, das haben wir später auch noch mal im Kreiselnden Blatt heute. Und zwar sagt er, dass wenn Wolf das erste Mal die Chandrian trifft, kurz nachdem sie seine Eltern ermordet haben, Haliak Cinder beim wahren Namen nennt. Ferula. Das heißt, das
genau,
ist
das
so
sagt,
nah an Ferul dran.
We take it.
We take it. Das hatte ich tatsächlich
das
nicht mehr so im Kopf.
Julia auch gesagt.
Genau,
ne?
Das machen wir. Ich würde sagen, die kompletten Theorien von Julia nehmen wir im Kreiselnden Blatt später auseinander.
Okay.
Also die Geschichte von Shehyun klingt jetzt noch wahrer, weil die Namen so nah dran sind. Und dann sagt er, dass Haliak Quoth leben lassen wollte, da er nichts falsch gemacht hat. Allerdings wollte mit der Aussage Haliak die Spielchen von Cinder unterbinden. Haliak sagte, Cinder sollte Quoth in seinen ewigen Schlaf bringen. Ich gehe davon aus, dass damit auch der Tod gemeint ist. So, da würde ich direkt intervenieren. Ich glaube nicht, dass damit der Tod gemeint ist, wenn Haliak das sagt. Wir erinnern uns an die 4 Türen, Vergessen,
ja.
Insanity,
Wahnsinn.
Schlaf und Tod. Ich glaube, er meint wirklich ewigen Schlaf und darauf komme ich später in dieser Folge auch nochmal zurück.
Spannend.
Dass Quoth nicht umgebracht worden ist, liegt lediglich daran, dass sie, vermeintlich die Amyr, Carmen und Haliak und vermutlich ebenfalls Quoth, dies bemerkt hat. Dies hat auch der Kthaer auf die Frage angemerkt. Also der Kthaer sagt dann, die hätten geschlammt. Also mehrere Sachen. Erstens, Quoth stellt diese Frage gar nicht, sondern er sagt nur warum und der Kthaer stellt die Frage für ihn, eine Suggestivfrage und beantwortet sie dann für ihn.
Ja, okay.
Das wollte ich nur nochmal anmerken. Und dann habe ich, das werde ich diese Folge auch nochmal sagen, Grund zur Annahme, dass Quoth eventuell nicht sterben kann. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ein Grund.
Spannend.
Weswegen Haliak das in dem Moment nicht machen wollte, weil, sind wir ehrlich, den Quoth auch noch kurz umzubringen, hätte 2 Sekunden gedauert. Die
ja,
haben sich
wirklich
ungefähr 10 Minuten da unterhalten.
Ja.
Mit dieser ganzen Namenssache, Cinder ist langsam hingegangen, bla bla bla. Das war nicht Zufall, dass sie geschlammt haben. Das
wäre, wenn du es in 3 Minuten machen kannst, mach's. Weißt du, das ist eat the
das
frog.
Das glaube ich auch nicht, dass die ultimativ Bösen an der Schlüsselstelle des Buches geschlammt haben. Das glaube ich einfach nicht. So.
Das wäre peinlich auch ein bisschen.
Auf YouTube, da habe ich auch schon länger nicht mehr reingeguckt, vor einer Woche hat er auf meine Sache Moritan Manor, bestes Pen and Paper, yes, a man of culture or a woman of culture, ich weiß gar nicht. Hoffe immer noch, dass da ohne Simon noch einen guten Abschluss ging. Achso, er sagte auch noch was zu dem Schwurbler Simon. Ja, da zünden wir vielleicht auch noch mal eine Kerze für den an. Clara hat gesagt, sie ist auch über YouTube Shorts zu Mate gekommen und fand es auch unglaublich gut.
Nice. Guckt so nämlich.
Ihr seid da also gemeinsam unterwegs. Joe hat nur geschrieben, dass die Folge es in sich hat, also die letzte.
Ja.
Jen sagt, das Pendant zu Hermann ist Damenfrau.
Oh Gottes Willen. Boah, das würde ich direkt als Titel auch direkt nehmen. Ich meine, Chapeau.
Das ist sehr viel besser und das stimmt. Yannick schreibt, Outtakes sind ja auch Fehler, also macht ihr keine Fehler. Wo bleibt dann der Lerneffekt? Wahrscheinlich auf die Frage, als wir mal darüber gesprochen haben und ich gesagt habe, ich glaube, das ist ein Scam der Menschheit, zu sagen, man muss Fehler machen, sonst hat man keinen Erfolg.
Fair.
Aber da stimmt ja dann wahrscheinlich dir zu, weil du meint, ich glaube, du hattest auch gesagt, dass der Lerneffekt dabei wichtig ist und dass der ausbleibt, wenn du...
Und wir hatten mal ein Outro, wo du, also wo es irgendwie schneller geschnitten war und wo mir der Fehler nicht aufgefallen ist. Da haben wir auch drüber gesprochen. Maybe it's that.
Du hast sowieso nie einen Lerneffekt, weil ich deine ganzen Stäubler und Äms rausschneide, die wesentlich mehr sind als
Nein,
meine, weil ich habe den Lerneffekt, weil ich ja die Folge
eloquent
editiere. Krim, witzigerweise, aber Krim mit C. Habe vor 2 Monaten geschrieben, eine Faust geballt mit Blut fließt den Arm hinunter, erinnert ein bisschen an die Szene, in der Auri auf dem Unidach den blutverschmierten Quoth als Ciridae der Amyr bezeichnet hat, auf was der Shehyun hinhält, seine blutige Hand.
Ah, ja, auch spannend.
Was könnte Quoth da wohl suggeriert haben? Ja. Und vor 7 Monaten Aoi-12c Oh, das ist ja toll, dass ihr euch mit dem Haareflechten, dass das euch mit dem Haareflechten von Denna aufgefallen ist. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, auch eine Langzeit-7-Sache. Das habe ich hier mit reingenommen. Erstens, damit ich ihn nicht vergesse. Mhm. Und zweitens, dir ist das aufgefallen mit dem Haareflechten. Ich habe dazu nichts gesagt, aber wir werden dazu kommen. Nicht diese Folge.
Ich erinnere gar nichts mehr. Aber es ist okay. Wir werden Dinge tun.
Das waren alle Community-Beiträge. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich habe versucht, überall zu gucken, wo man uns Kommentare hinterlassen kann.
Hervorragend.
Ja.
Genau. Die gute Julia haben wir schon erwähnt. Die machen wir dann im Kreiselnden Blatt fertig mit ihren Theorien. Das war nämlich ein bisschen mehr. Da bin ich sehr gespannt drauf. Du, ich habe eine Antwort auf die Frage, die du mir noch stellen musst.
Was hast du mir denn heute mitgebracht?
Zwei Nachrichten.
Und was steckt da drin?
Nur Gutes. Nur Gutes.
Toll. Das Gute zuerst.
Das eine weißt du schon sehr viel länger, vermutlich seit 2015 als ich, und es ist wahnsinnig gut. Das andere ist wahrscheinlich nur eine Theorie, aber ich finde, sie zieht schön mehrere Dinge aus unserem Podcast zusammen. Damit starte ich nämlich auch, weil der Trailer zu Legend of Atlantis oder wie auch immer dieses neue Reboot heißt, also von Tomb Raider 1 wird ja das ganze Game nochmal neu geremaked in der Unified Version von Lara Croft. Mhm. Das ist natürlich eine extrem gute Nachricht. Es verzögert sich ein bisschen auf den 12. Februar 2027, was keinen Sinn macht, weil sie auch den 14. hätte nehmen können, weil sie da Geburtstag hat, aber es ist ein Freitag. Ich denke an, dass es gamingmäßig Sinn macht. Wichtig an dem Trailer, der jetzt gedroppt ist, ist, dass die Fans ein bisschen Kasala gehen, okay, weil du wirst es nicht ahnen. Es gibt im ersten Teil Nedla, die Gegenspielerin von Lara Croft. Es ist kein Spoiler, wenn das Game 30 Jahre alt ist, denke ich mal, stark. Und da schreiben so viele Leute in die Kommentare, oh fuck, ich kenne die Stimme. Sarah Michelle Gellar bist du's. Und voll viele sagen, nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir da schon belastbare Infos
zeig
haben.
Zeig sie mir,
aber
die Stimme, ich kann's.
Das wäre natürlich das Ding. Ich schick's dir nachher auf jeden Fall, dann kannst du mal gucken. Aber das wäre natürlich die Doppelkombo, weißt du, die wir uns alle gewünscht haben in diesem.
Ich glaube, wir müssen es jetzt evaluieren. Wo finde ich den?
Ja, evaluier es jetzt. Du kannst einfach
YouTube?
Bei YouTube, genau.
Ich würde sagen, nein.
Ne? Ja, ich glaube auch, dass das eine gemeinsame Konsens war, aber ich wollte es doch unbedingt mitnehmen, weil ich es so schön gefunden hätte.
Ja, das wäre wirklich sehr, sehr passend gewesen, aber ich glaube nicht. Ich würde sagen,
jetzt habe ich dich aufgeregt gemacht und jetzt ist es das nicht. Gut, dass ich noch eine andere glückliche Nachricht habe, die du, wie gesagt, aber schon kanntest. Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt, wie man Edemaru schreibt, ob es mit H oder ohne ist, und bin gestolpert auf den ersten Google-Eintrag, der da lautete, Edemaru, Lied von Nightwish von 2015. Ja. Und ich dachte mir, what the fuck? Why? Und dann dachte ich mir, ja, okay, das macht schon alles Sinn, weil die Band...
If it fits, it fits.
It fits. Und ja, ich glaube, das ist auch so eine Nische an Leuten, die Nightwish sind und Patrick Rothfuss hören.
Und du musst sagen, zu dem Zeitpunkt war ja noch alles toll und der Hype war noch sehr, sehr groß. Also da war ein großer Hype. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Aber es gab einen Hype. Naja gut, apropos Hype. Hören sich unsere Fantasy-Füchse jetzt kurz das Nightwish-Thema Lied an zu Edemaru, während wir uns ins steinerne Herz versetzen?
Ich denke, das ist die einzige Option, die wir haben.
Das steinerne Herz.
Analyse. Nun stecken wir tief im steinernen Herzen, der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren.
Eine Frage noch, ist Quoth jetzt der Fishmaster oder Steven Seagal?
Ja, er ist ein Dentist.
So gut. Ich hatte einfach instant Ohrwurm davon. Wir kommen aber jetzt zu unserem Lieblings-Shot-Game. Ist es der Mond? Und wie häufig kann man den Mond mal wieder in einem Kapitel erwähnen? Kapitel 131, Shot auf im schwarzen Schatten des Mondes.
Black by Moonlight.
Spannend, weil ich habe hier wahrscheinlich ein kleines Hühnchen, vergiftetes Lämmchen mit Wocham zu rupfen, weil hier eine Phrase immer wieder wiederholt wird. Und ich weiß nicht, ob es im Englischen genauso ist. Mhm. Und es nervt mich im Deutschen.
Okay.
Und zwar ist das, es blitzte im Mondlicht auf. Im Mondlicht aufblitzen. Das machen ungefähr alle Waffen, die wir heute benutzen.
Das ist auch die Schimmer. Ich weiß nicht, ob sie jedes Mal blitzen, aber ja, sie schimmern auch jedes Mal. Wir können gleich mal gucken, ob es immer die gleiche Formulierung ist.
Weil eigentlich glaube ich, wenn es immer dasselbe ist, dann habe ich das Gefühl, es hat eine Relevanz. Weil es eigentlich schlechter Stil ist, immer dasselbe zu schreiben. Sowas wie, es kribbelte in meiner Körpermitte, wie das so bei...
Also Black by Moonlight klingt nicht nur wie eine hervorragende Parfümsorte oder vielleicht ein Song, sondern klingt auch wesentlich poetischer und besser als im schwarzen Schatten des Mondes, wo ich eher Königin Nihilinia verwende.
Verstehe ich absolut. Ich finde, bei Black by Moonlight ist auch Nightwish, muss man auch sagen.
Ja. Stimmt.
On Brand.
Oder eine eigene Band.
Ja, fair.
Eine eigene Folklore-Metal.
Nehelenias. Ja. Nehelenia ist Frontsängerin und dann haben wir hier das
Amazon-Quartett
im Hintergrund. So nämlich.
Das wäre so geil. Krass. Wenn jemand so gerne Fanarts macht, ich möchte gerne Königin Nehelenia als Frontfrau von Metalband.
Gut. Ich denke, im schwarzen Schatten des Mondes versucht so ein bisschen das Black By, also dieses Doppel-B nachzuahmen. Mm. Aber es ist natürlich mal nicht gelungen, Boram.
Es ist mal wieder
drei
so, dass
für Mühe.
Black By Moonlight natürlich durch Englisch, muss man ja sagen, das würden wir im Deutschen nicht hinkriegen, aber so viele mehr Layers kriegt. Im schwarzen Schatten des Mondes klingt sofort ziemlich eindeutig nach dem, was es beschreibt. Es kann noch eine Metapher sein.
Ist wie ein
sein.
Keks unter der Tanne. Ein schattiges Plätzchen.
Ja. Ja. Ah, das ist so süß auch. Ja. Ich liebe diese Jokes. Ich liebe die. Apropos Black by Moonlight. Ich habe hier ein großes Sternchen dann gemacht, weil der letzte Satz des letzten Kapitels, dem haben wir, glaube ich, nicht genug Wichtigkeit geschenkt. Denn er lautet, then I led both lovely girls, one golden and one dark, toward my tent.
Ist es Auri und Denna?
Ja. Hab ich sofort gedacht. Wenn Auri die Morgendämmerung ist und Denna ist der Mond, weißt du, Aurora bedeutet das ja auch, also weiß ich nicht, das, also, und er sagt ja, die eine sieht aus wie Denna. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, dass er Auri einfach niemals erwähnt hat seither.
Nein, Auri ist ihm scheißegal.
Auch Sim und Will, doch, Sim und Will, glaube ich, ab und zu immer Vergleiche gezogen zu Tempi und so, aber Auri kann ich mich gerade nicht erinnern, dass er die nochmal jemals erwähnt hätte. Entweder vertraut er sie ihr so sehr, dass er denkt, die kommt klar.
Ja, bei der ändert sich halt im Zweifel nichts, ne? Also die ist ohne ihn vorher klargekommen.
Allen Menschen, die er kennt, weiß ich nicht, ob ich mir um sie am meisten Sorgen machen würde, aber ich würde schon auch häufig an sie denken. Vielleicht tut er das auch, Klar. Vielleicht erzählt er das hier nicht, vielleicht ist es irrelevant.
Ja, ich habe schon wieder ein bisschen auch ein Hühnchen zu rupfen mit Code, dem Erzähler, weil er natürlich hier mal wieder Foreshadowing des Todes auch in allen möglichen Bereichen dieser Kapitel betreibt, wo er auch einfach direkt hätte erzählen können.
Also
ne?
Foreshadowing ist buchstäblich und metaphorisch. Das ganze Buch von Anfang an. Und ich habe jetzt für das Kreisende Blatt nochmal die komplette Trappist-Geschichte mitgebracht. Oh, und da Gottes werden wir sehen, dass ich glaube, ich hatte ja Name des Windes nicht, Nathalie.
Ja.
Und deswegen habe ich es mir angehört und Notizen gemacht. Wie so ein Steinzeitmensch. Krass. Und deswegen habe ich ungefähr 60% rausgeschrieben, weil ich bin dann ja auch so wie jemand, der die ganze Seite gelb markiert, weil er sagt, es ist alles relevant.
Ja, alles ist wichtig. Ja. Nee, und was er hier natürlich auch ganz, ganz viel macht, sind diese Rückbezüge zu. Ach, war dann übrigens doch gar nicht so schlimm. Aber dazu gleich mehr, wenn man diese Allegorie mit aufnimmt oder den Vergleich. Finde ich auch total spannend, dass Ellie im Zelt ja auch komplett unter Schock steht. Die macht ja auch nicht viel.
Nö.
Und Krin ist halt die super skeptisch ist. Wo ich mir auch dachte, okay, sie ist auch vom Charakter halt Denner ähnlicher.
Ja, und die andere steht komplett neben sich. Ist ein Schock. Ja. Das passt ja auch zu Auri. Auri ist ja auch ein bisschen neben sich.
Einfach, ja. Ja, das passt schon gut. Genau, und da lernen wir jetzt aber auch, dass Quoth eben den Eintopf und auch das Bier vergiftet hat. Er hat aber selber auch davon gegessen und getrunken, richtig?
Da hat er wahrscheinlich das Gegengift jetzt irgendwie
hinter sich gekippt, so.
Ja.
Nee, er sagt ja, das Gegengift kann ich nicht nehmen, weil ich habe noch Sachen zu tun und dann würde ich direkt schlafen. Der ist einfach, ich würde sagen, es ist so ein Brautprinzessin-Move und er hat sich selber irgendwann dagegen immunisiert. Oder er kommt damit einfach klar.
Naja, jedenfalls daran kann man sehen, dass er den von Anfang an misstraut hat, weil er ist direkt nach Alec zu dem Eintopf gegangen, hat nach dem Bier gefragt und so, also von vornherein.
Und er hätte die Geschichte genau so erzählen ja, können.
Dann wäre es aber nicht so spannend gewesen.
Ja.
Weil das, was er jetzt gleich tut, ist nämlich einfach sick. So, ja, ich habe hier raus,
Sinne.
Ja, ich habe hier rausgestrichen, unterstrichen, warum? Okay, ich weiß nicht mehr, warum ich das unterstrichen habe, aber ich dachte kurz auch, dass es da eine Parallele gibt, als er dem Mayor Elveron gesagt hat, ihr wurdet vergiftet, dann hat der es auch nicht direkt akzeptiert. Aber
ja,
vielleicht
fair.
Ist die an der Stelle nicht so unbedingt wichtig. Krin hat auf jeden Fall komplett aufgegeben, die ist 5 Tage da und denkt schon, ihr Leben ist besser, wenn es vorbei ist.
Die ist richtig suicidal, aber verstehe ich halt auch.
Das ist krass.
Sie hat auch richtige Trust-Issues, so wie Denna. Und ich finde tatsächlich die Stelle sehr, die haut rein, sagen wir es mal so, weil Quoth ja dann sagt, hey, ich kann das nicht nehmen, weil ich habe noch Sachen zu tun. Und Krin guckt direkt so auf die Felle und denkt sich so, oh, it's me.
Mhm.
Und dann schenkt er ihr sein sanftestes, traurigstes Lächeln und sagt, nicht das, was du denkst.
Ja.
Und das
da ist er zum Glück auch feinfühlig. Ja. Genau, er weiß dann auch sofort, was gemeint ist. Er kennt das ja auch von, mit Denna geht er ja auch so um. Ne, er fasst sie ja mit Samthandschuhen an, weil er bei Denna auch merkt, dass Denna damit dass sie damit ein Problem hat. Und das ist genau das Verhalten, das er Denna gegenüber zeigt, quasi.
Ja.
So, ich habe mir hier an die Seite ASS geschrieben, weil es gibt hier einen Autism-Moment, meiner Meinung nach. Mir fällt er auf, wenn ich das lese. Und zwar sagt Quoth, you don't have a reason to trust me, sagte er, während er ihr direkt in die Augen starrte.
Mm.
Wo ich sagen muss, jemand, der beschreibt, dass er bewusst jemandem in die Augen guckt, während er jemandem etwas sagt, zeigt mir, dass er das normalerweise nicht tut.
Ja.
Muss auch nicht, wie gesagt, kann auch überspitzt sein. Ne, du hast ja auch einfach drüber gelesen. Vielleicht ist es auch nochmal, um einfach die Intensität zu unterstreichen. Aber ich dachte, mir ist es aufgefallen.
Ja,
ich
habe es mehr so gelesen
Tisch.
Als, verstehe ich? Ich habe es mehr so gelesen als sehr bewusstes Verbindung schaffen nochmal. Sehr intensiv. Aber trotzdem hast du ja auch recht damit.
Ich mache das halt
ne?
auch.
Also auch das,
ne? Ich denke auch bei manchen Sätzen. Bei dem Satz muss ich der Person aber in die Augen gucken. Naja.
Ja, daraufhin trinkt sie auch den Becher direkt aus.
Ja.
Nice.
Ich denke aber auch ein bisschen nach, weil sie ja wirklich in einem Modus ist, I don't give a shit. Entweder sterbe ich durch den oder durch den, ist mir jetzt auch egal.
Fair point, muss man auch sagen. Und da wird erst genannt, dass sie nochmal aussieht wie Denna, als sie dann einschläft. Wie eine junge Denna auch noch. Das ist natürlich auch ein bisschen heartbreaking.
Wie alt soll denn Denna sein?
Ja, die stallalte Denna, man kennt sie ja.
Sie ist doch 17 und er hat sie kennengelernt, da war sie 15 oder so.
Ja, aber dann, also überleg mal, dann ist Krin vielleicht...
Nee, Krin ist 16, das haben die anderen zumindest gesagt, 2 16-jährige Mädchen. Ich glaube, Denna ist auch 16, 17, also aber ich meine, die junge Denna, wenn du von einer 16-jährigen Denna ausgehst, dann ist für mich die junge Denna eine 8-jährige Denna und die hat er halt noch nie kennengelernt.
Ja. Also gut, du weißt natürlich nicht, ob die einfach jünger ist als 16 und die anderen das nur sagen, um sich nicht so schlecht zu fühlen. Aber das würde die ganze Sache noch schlimmer machen, Freunde. Zum Glück brannte der Zorn bei Quoth mal wieder wie Feuer beim Anblick der beiden schlafenden Mädchen. Der Anblick der schlafenden Mädchen war wie der Wind, der die Flammen anfachte. Schön. Schönes Bild.
Ja, und... Was ich hier auch nochmal kurz interessant finde, er nimmt sein Schwert und nennt es ab jetzt halt einfach, stur wie er ist, Caesura. Das ist jetzt einfach der neue Name. Er nimmt nicht Caesura, er nimmt jetzt seinen eigenen, den findet er besser. Aber fair, muss ja nie jemand erfahren.
Achso, jetzt Feuer aber haben
das Schwert
auch
wird nicht mehr gedadnamed, auf jeden Fall. So, das dann warten auf, wir ja. 3 Stunden.
Ja, auch da macht er nicht viel, aber versuchte so ein bisschen zu atmen, wie Waschet ihm das gezeigt
hat.
Also
Stunden,
er nutzt da jetzt alles.
Die er hier
seine...
wartet, sind wichtig für die Trappist-Geschichte, deswegen habe ich das gesagt.
Ja, die 5 Tage habe ich mir nachher auch nochmal angestrichen, die da nochmal auf uns zukommen. Aber wir blicken dann zu den Sternen empor und sehen am Himmel eine scharf umrissen, eine Mondsichel, die alles hell erleuchtet. Schön.
Yes, yes, yes. Wir haben also auch
so,
Zuschauer.
Shot, Freunde. Ja. Und da muss ich sagen, ja gut, das ist ja zwischendurch Zeit vergangen, ne? Und wir wissen wir, wie der Mond auf und ab geht? Weil die Wochen sind ja auch, also Wochen und Monate sind ja anders. Haben wir das schon mal drüber gesprochen?
Ob die einen anderen Mondkalender
Mond
haben?
Ja, weil ich dachte gerade, der Mond hat doch letztens auch noch beim Sex zugeguckt. Wie war der denn? War der da voll oder nicht? Who knows? Das könnte man auch mal tracken, wann da Vollmond ist und wann nicht.
Ah, ja. Ja, das ist nochmal Next Level. Nicht nur auf alle ja. Mondsachen aufachten, sondern auch, wann ist er halb voll ganz weg? So, ich gucke.
Alter, stell dir vor, der hat das wirklich alles komplett auf dem Schirm. Das ist ja insane.
Ich skippe jetzt hier natürlich nur drüber, ob hier irgendwo was von Mond bei dem Kalender steht. Also das hier ist der Kalender.
Ja.
Und ob es einen eigenen Mondkalender gibt, weiß ich nicht. Oder ob der einfach auch...
Weil, ja. Fände ich nämlich eigentlich ganz schön. Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass es einfach mit dieser ganzen Mondklau-Geschichte und der Mond ist derselbe in beiden Realms und so, dass es da irgendwie ein bisschen anders ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Beispielsweise, dass irgendwie länger tatsächlich Mondfinsternis ist oder...
Was ich mir gedacht habe, ist... Wir fürchten eine mondlose Nacht in der Menschenwelt. Und das bedeutet, der Mond yeah. ist ja dann gerade in der Feenwelt. Wenn yeah. er hin und her wandert. Der ist ja nicht einfach weg. Wenn der Mond bei uns weg ist, ist nach unserer Analogie Denner in der Feenwelt. Und dass man die Momente fürchten muss, wo Denner in der Feenwelt ist und halt nicht auf uns herabschaut. Aber keine Ahnung, ob man das so deuten kann. Ne? Keine Ahnung, ob Denner überhaupt der Mond ist.
Denner riecht auf jeden Fall jetzt Erbrochenes. Weil wir mitkriegen, dass Otto gerade erstmal gereiert hat. Und dann ist er, das sind auch wirklich keine freundlichen Menschen, weißt du? Anne hat sich wirklich Mühe gegeben mit dem Scheiß-Eintopf und er blamet sie halt erstmal. Nach dem ja. Motto, die hat das Fleisch nicht gut gekocht. So, richtige Darmfrau.
Dame mit Charme.
Da zögert Quoth nicht lang und sein Schwert sauste durch die Luft, fing kurz das Mondlicht ein und schnitt durch seine Kehle. Da haben wir eine andere Formulierung. Als blitzte auf, finde ich ja sehr schön.
Caught the moonlight briefly.
Hübsch. So, Otto ist also raus aus der Sache. Ich ließ ihn blutend im Mondschein liegen. So, das sind 2 Shots hier schon wieder, ja. Freunde, ne? Also.
Ich möchte sagen, der erste wird an der Kehle zerschnitten.
Oh, spannend. Ich nehme auch noch mit, ich warf ein Stück sprödes Eisen ins Feuer. Das kommt mir auch, das ist bei mir, ist das so ein Satz, der so ein bisschen abgesetzt ist.
Ist bei mir auch. Passt auch zur Trappist-Geschichte. Können wir gerne mitnehmen.
Das macht mir, oh nein, nein, okay. Dann erschreckt ihn Laren, der mich mit dem Namen eh schon sauer macht. Der ist aber auch ein bisschen vom Gift benebelt und so weiter und so fort. Und ihm hat Quoth das Schwert in die Brust gebohrt.
Genau.
Da schreit er auch. Und jetzt stolpern die anderen aus den Wagen und Zelten. Das Zelt, was er hatte, war übrigens auch mannshoch. Das, ich wollte nur noch mal sagen, weil die Felle darin ja schon sehr teuer waren und das ganze Zelt. Aber das ist mir nur noch mal in den Kopf gekommen. Gut, aber jetzt in dieser Metzelei, die wahrscheinlich sehr viel wichtiger und spannender ist, kommen Josh und Fran dann, die er... Achso, da, dem einen schlitzt er den Bauch auf.
Und dem anderen?
Und der andere torkelt. Hinweg.
Okay, hier bei mir steht, I struck one in the eye before he hit the ground and tore the belly from the other.
Ich traf den einen ins Auge. Ja, okay, gut. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn du das so betonst.
Nö, weiß ich noch nicht. Aber ich find's weird, dass bei jedem hier hervorgehoben wird, dass die erste Sache, die er hier zerfetzt, immer eine andere ist. Also wir haben jetzt Kehle, Brust, Auge und Bauch.
Auge und Salitos klingelt auch irgendwie ein bisschen was bei mir. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Tim Dagegen, ein mächtiger Schatten stürzte auf mich zu. Das gewaltige Schwert, das er den ganzen Abend über geschärft hatte, blitzte silbern im Mondlicht auf. Schott, sage ich da.
Yes.
Ach, er hat eine Bindung gemurmelt. Das ist natürlich auch ein bisschen overpowered von ihm.
Aber er kann
was
jetzt
macht er bei dem?
Mit dem Brittle Iron, was er ins Feuer geschmissen hat, das nutzt er ja jetzt, um das Schwert, was gerade im Mondlicht geglitzert hat, zu zersprengen.
Und dem hacken wir eine Hand ab mit dem flüchtigen Liebhaber.
Ich wollte noch kurz sagen, his sword shattered with the sound of a broken bell. Das broken bell, die kaputte Glocke, die nehme ich mit, weil die ist wichtig für die Trappist-Geschichte.
Spannend. Erinnert mich auch an Drakus. Da war es aber keine Bell.
Die Drakus-Geschichte ist auch
das mit dem flüchtigen Liebhaber finde ich noch spannend. Weil Sexualität und, weißt du, diese ganzen Moves, die ja eigentlich immer so ein bisschen so in die Richtung heißen und die rohe Gewalt eigentlich auch schön kontrastiert sind. Wen haben wir denn als nächstes auf der Liste?
Achso, du hattest schon gesagt, dass dem die Hände.
Genau.
Ja.
So, dann übersieht er Alec, der im Schatten eines Baumes lauerte und ein Messer in der Hand hatte, was im Mondlicht natürlich aufblitzte. Drink.
Yes.
So, und der sticht ihm jetzt in den Bauch. Und wir wissen, und er sagt es hier auch noch mal, ein Messer im Bauch reicht auch schon zum Sterben. Es muss kein Schwert sein. Achtung, Danger, sagt er. So, und dann rappelt er sich auf und weiß aber, eventuell hat er nicht mehr lang zu leben, geht aber noch hin und metzelt die anderen alle weg. Läuft denen auch noch hinterher.
Ja, aber
hinterher,
warte mal, was macht er denn bei Alec als erstes?
Ach ja, warte mal. Durchtrennte ihm die Kniesehne.
Also, wir haben jetzt Exodia.
Dann bohrte ich ihm das Schwert in den
Bauch. Wollte ich noch mal kurz sagen.
Ja.
Wir haben nämlich die Augen, die Kehle, die Brust, den Bauch.
Den Bauch.
Die Hände.
Die Hände.
Und die Kniesehnen.
Und die Kniesehnen.
Ja.
Stark. So, haben wir denn noch mehr? Die Anne hatte sich das Bein selber gebrochen. Ach so, und Tim rennt noch rum. Den haben wir noch nicht umgebracht. Der hat nur keine Hände mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Ja,
aber die werden jetzt nach und nach getötet. Und hier nehme ich auch den ganzen Satz für die Trappist-Geschichte mit. It was a terrible night, but I found them all. There was no honor to it, no glory. But there was justice of a sort and blood. And in the end, I brought their bodies back.
Blutige Gerechtigkeit. Und dann dämmert auch das vertraute Blau auf. Das heißt, der Mond ist jetzt vorbei. Ihr könnt euer Glas zurückstellen. Und eine Handbreit unterm Bauchnabel spürte ich heftige stechende Schmerzen. So geht's mir auch häufig kurz.
Man muss auch sagen, jetzt wo die Sonne aufgeht, kommt Krim raus. Hat man Krim und den Mond gleichzeitig schon mal im Raum gesehen?
Das ist richtig. Er sagt auch noch, oh Gott, ich weiß jetzt, Bauchwunden, ganz furchtbar. Und ein geschickter Arzt hätte das bestimmt auch machen können. Aber ich war so weit weg und genauso gut hätte ich mir ein Stück vom Mond wünschen können. Holt das Glas doch wieder ran. Was natürlich
das
auch spannend ist.
Das ist ein Satz, den Quoth in genau dieser Form öfters sagt. Nagel mich nicht fest, wo.
Das ist so ein Idiom bei denen.
Genauso
ne?
gut könnte ich mir auch ein Stück vom Mond wünschen. Das sagt er 2-3 Mal in der Geschichte.
Aber das ist doch einfach so eine geflügelte Wortart. Weil ganz ehrlich, weil in so einer Welt, wo diese Geschichte mit dem Mond in allen möglichen Formen ist, ist das wie die Kuh da streicheln, wo sie steht.
Vielleicht hat es in den Momenten immer irgendwas auch mit einem möglichen Tod zu tun. Keine Ahnung.
Ja, fair. Er wischte das Schwert ab und setzte sich erstmal ins nasse Gras, was sensorisch aber ein Albtraum ist, möchte ich dazu sagen. Er hätte sich auch auf seine Felle setzen können. Wichtig ist mir, nachher, wenn wir jetzt aus dem letzten Kapitel auch noch gehen, wir wissen ja nachher, dass wir die Mädchen zurückbringen wollen. Was passiert mit den Fellen? Kann man die noch bei eBay klären?
Das ist garantiert wichtig. Ich hoffe, sie nehmen alles mit, was irgendwie zu verhökern ist.
Voll.
Würde ich aber zutrauen, weil that's what Quoth does. Also der würde das nicht.
Haben die auch Esel? Weil wer zieht die Wagen?
Wenn da Wagen sind, dann haben die wahrscheinlich nicht selber gezogen. Ich schätze
ist Gamma
mal,
am Start.
Da sind Pferde oder so oder Esel. Die hat er hoffentlich nicht umgebracht. Aber irgendwo hat er ja auch die Hufeisen her. Also ich gehe mal davon aus. Ja. Aber die Tatsache.
Schwierig, gut.
Ich greife jetzt hier 2 Minuten voraus. Eine Minute voraus. Und zwar Quoth stirbt nicht.
Überraschung.
Aber die Tatsache, dass er nicht gestorben ist und wieder kurz davor war. Die nehme ich auch
packen
mit in den Rucksack.
Packen wir mit in den Rucksack?
Yes.
Die ist auch in den Eintopf verschmierten Honig, Butter, Ecken gut.
Und in der Suppentupperdose.
Ja, wirklich.
Im Eintopf.
So, also er hat in der Zeit, bis die Sonne dann aufgegangen ist, irgendwie ganz schön viel gemacht. Sich einen Bambus gesucht, hat ein Reservehufeisen genommen und Haferbrei gekocht. Overnight Oats. Ja. Er kann auch meine Chiasamen haben, die seit 3 Jahren in meinem Schrank verschimmeln, weil ich einmal gesund sein wollte und es jetzt bereue.
Boah, ich find,
Grin kommt raus.
Ich finde, Haferbrei, warm Haferbrei, finde ich richtig räudig. Das ist gar nicht
Schlonsig.
Mein Ding.
Naja. Ah. Bei uns hieß das als Kind Pieper-Ponzenbrei und ich weiß nicht wieso.
Och, das mag ich gar nicht. Also ich mag Overnight Oats, finde ich gut. Also wenn die über Nacht in den Kühlschrank stellst und vollsaugen lässt, finde ich ganz geil, wenn dann das richtige Topping dazu kommt. Aber so warmen Haferbrei gekocht, das finde ich, das ist für mich, als hätte mir jemand so einen Backstein einfach klein gehobelt und das müsste ich jetzt essen, weil das so eine krasse Masse ist.
Ich finde, es hat aber auch einfach immer so ein bisschen Kotze-Vibes. Aber es passt ja gut zusammen. Apropos, bleibt auch was im Hals stecken.
The Broken Circle heißt dieses Kapitel.
Ja.
102.
Der unterbrochene Kreis.
Ja, jetzt habe ich natürlich direkt, woran denkst du als erstes, wenn du an einen unterbrochenen Kreis denkst?
An einen An- und Ausschalter.
Wow. Du denkst an den Stromkreis? Das ist ja verrückt. Also ich denke an Chanel oder an solche Kinderringe, die an einer Seite offen sind, die man so zusammenbiegen kann.
Bangles. Ach so, ja, auch das.
Ja, da denke ich an unterbrochene Kreise. Ich denke natürlich an ein C, einfach an den, die Transferleistung, dass du das schon übersetzt zu einem unterbrochenen Stromkreis mit einem Lichtschalter.
Ja, aber weil das...
Du
das
bist
ist,
eigentlich
das
wie Einstein, Nathalie. Eigentlich solltest du nicht hier sitzen, sondern ganz andere Dinge
das
tun.
Das habe ich mehrfach bewiesen mit wahnsinnig cleveren MINT-Aussagen.
Es gibt 2 Aussagen hier. Da habe ich mir einen kleinen Kreis an die Seite gemacht, aber nur, weil mir langsam die Symbole ausgehen, was mit was zusammenhängt. Und zwar sagt er einmal, yes, I said simply, my voice sounding dead in my ears. Also seine eigene Stimme klang wie tot in seinen Ohren. Und wenig später sagt er, when I finally spoke, my voice sounded strange to my own ears.
Mm.
Also meine eigene Stimme klang fremd in meinen Ohren. Das
wie dieses aus dem Tod zurückholen haben wir auch ein paar.
Halte ich auch, glaube ich, für wichtig.
Ja, spannend.
An dieser Stelle.
Mir ist noch aufgefallen, also wir können das gerne in den Rucksack packen. Mir ist noch aufgefallen, dass er auch noch mal sagt, dass sein Hemd also mal wieder ruiniert ist. Und das kommt tatsächlich auch noch mal. Mein zerrissenes Hemd guckt Grin auch noch an. Das heißt, dieses Hemd, ich glaube, es ist ähnlich wie der Mantel. Immer wieder hat man dieses Gefühl, er selber kommt durch, aber alles, also ne? Irgendwie, dieses Hemd ist eine Symbolik, sag ich.
Ja, ich überlege gerade auch fieberhaft, wo der immer wieder sein Hemd ruiniert hat.
Immer.
Wann immer. Diese Stellen waren. Ja, und ich habe jedes Mal, ich weiß immer noch so die ersten 10 Male, als ich es gelesen habe, habe ich jedes Mal gedacht, mein Gott, der Junge hatte nur 2, 3 Hemden. Wie kann das denn sein, dass der ständig seine letzten Klamotten immer kaputt macht?
Ich meine, es ist auch ein netter Rückbezug und kohärent für seinen Charakter, zu sagen, naja, der kommt immer noch aus armen Verhältnissen und deswegen fällt ihm das überhaupt so auf. Aber ich finde, es zeigt schon immer wieder, in welcher Art von Gefahr er sich begibt und dass das immer wieder ein Problem ist, dass er so komplett devastated ist nach den Sachen.
Ich muss auch sagen, ich kann auch nichts ohne Loch oder Fleck in meinem Schrank behalten.
Ja.
Auch die ganz teuren, also wenn was richtig teuer und gut war, dann trage ich es halt so selten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es ruiniere, geringer ist. Aber wenn ich Sachen öfters trage, früher oder später wird ein Loch oder ein Fleck drin sein. Das ist für mich unmöglich, das zu verhindern.
Ja.
Biologisch.
Meine Katze hat sich einfach auf die neue Hose gesetzt. Und ich, Idiot, gehe auch noch hin und sie erschreckt sich. Und sie reißt natürlich dann die Fäden raus. Aber ich habe das mit Lieblingsbüchern und Co. auch schon immer gehabt. Ich habe gesagt, auch mit Autos. Es wird Macken kriegen, es wird gebraucht aussehen. I can't. Ich werde niemals irgendwas leasen können in meinem ganzen Leben.
Ich auch nicht, aus genau dem Grund. Ich auch nicht. Ja. Es ist auch immer Betrug, wenn ich was kaufe, wo ich sage, ab jetzt passe ich so. Obwohl, ja, manchmal schon. Manchmal ist es dann schon so, dass wenn mir der Preis im Nacken sitzt, dass ich denke, boah, jetzt reiß dich aber zusammen.
Ja, du denkst dir das, aber es wird trotzdem nicht besser. Das ist halt das Problem. Apropos besser werden, Quoth hat sich einfach vertan im Dunkeln und meinte, morgens ist mir einfach aufgefallen, es war gar nicht so schlimm mit meiner Bauchwunde. Das finde ich highly suspicious. Mal abgesehen davon, dass es ein nicht besonders tiefer Schnitt quer über den Unterleib sein soll. Wo ich mir denke, ab wo ist Unterleib und wo ist dieser Schnitt?
Unter seinem Nabel.
Ist es so Fupa-mäßig?
Ich sag dir nicht eine Handbreit unter seinem Nabel. Ich glaube.
Ja, ja, aber dass das schon Unterleib ist, ja, okay, I see. Unterding. Also war nicht so doll.
Ja, das glaube ich ihm halt nicht. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, das hat sich.
Er ist nicht trustworthy.
Nee, ich glaube, das hat sich geheilt. Ich glaube, das hat sich geheilt in der Zeit. Ich glaube, der Schnitt war richtig schlimm.
Wo er im nassen Gras saß, ja.
Und ich glaube, er hat sich wieder aufgeladen. Das ist einfach weg und das hat er sich hinterher zurechtgedreht, weil der Schattenmantel vielleicht der Schatten ist und deswegen keinen Schnitt hat. Aber das Hemd darunter war ja ruiniert. Das heißt, wieso hat der Schattenmantel das Messer abgehalten von einem tiefen Schnitt? Aber weißt du, was ich meine?
Warum ist dann überhaupt ein Schnitt da?
Ja, wenn der Mantel das abgehalten haben soll, dann müsste der Mantel es doch abgehalten haben, auch von seinem Hemd und seiner Haut.
Auf der anderen Seite ist mir das schon sehr häufig mit so Strumpfhosen passiert. Weil es passiert, dass du keine Laufmasche hast, aber dein Knie darunter trotzdem im Arsch ist, wenn du dich gemault hast. Und das ist,
die Männer da draußen ohne Bart.
Perfekt.
Ich weiß ja, wir haben überwiegend Männer. Nasenhaartrimmer, elektrische, die gehen doch immer kaputt, oder? Ich habe mir bestimmt schon 5, 6, 7 Stück gekauft. Ich habe schon oft auch einen umgetauscht, weil der nach einer Woche schon kaputt war.
Ich weiß
war.
Nicht, wie du jetzt von da nach da drauf kam. Oder schneidest du dir mit deinem Nasenhaartrimmer auch in den Unterleib?
Es
I
ging
don't know.
Von Sachen, die schnell kaputt gehen, okay?
Ach so. Nein, eben Sachen, die nicht kaputt gehen. Außer du meinst meine Knie.
Ich meinte deine Strumpfhose.
Ja, aber die ist ja nicht kaputt gegangen. Das Knie war kaputt, aber die Strumpfhose nicht. Und das
ich
ist insane,
gar nicht
weil die Strumpfhose
zu Ende
geht bei allem.
Ja. Schlimm. Gut. Oh, die Menschen müssen sich wirklich beim Zuhören so genervt sein. Wir hatten letztens das im Vorgespräch, dass bei Nathalie und mir das halt so ist. Manchmal sprechen wir Sätze nicht zu Ende, weil wir einfach wissen, was der andere sagen wird. Und keiner von uns hat die Geduld, den Satz dann zu Ende sprechen. Oder dass wir uns unterbrechen, aber das ist für uns nicht schlimm. Wir sind einfach zu ungeduldig und das ist okay. Deswegen, es tut mir leid für jeden, der das zuhört, weil ich kenne das von anderen Podcasts, wo mich das voll aufregt. Wenn die Leute sich nicht ausreden lassen oder wenn die Sachen nicht zu Ende sprechen. Ja, naja, so ist das halt.
Da siehst du den eigenen Zäh nicht vor deinem Kopf.
Nee.
Auf die Baumtheorie bin ich sehr gespannt. Deswegen lass uns weitermachen. Ich entschuldige mich nicht an dieser Stelle, wollte ich nochmal sagen. Aber Krin kommt jetzt raus und guckt sich um und denkt sich, bisschen viel Leberwurst hier auch überall. Und fragt halt, was Quoth da macht. Weil wir kommen jetzt zu der schönen Sache mit den Brandings. Weil Quoth das Hufeisen immer wieder im Feuer erwärmt und es dann den Menschen, also den Leichen, irgendwie auf den Dez drückt und die zeichnet. So, und jetzt kommt halt nochmal raus, dass er sagt, okay, ich war absolut safe, dass das absolut keine Edemaru sind und deswegen bin ich super sauer. Das ist ja was, wo er sehr, sehr sensibel drauf reagiert, auf dieses Thema. Er sagt auch nochmal, wir haben Gesetze und Regeln, denen wir folgen. Wenn einer von uns etwas tut, für das es keine Entschuldigung und keine Wiedergutmachung gibt, wenn er die Sicherheit oder Ehre der Edemaru gefährdet, wird er getötet und mit dem unterbrochenen Kreis gebrandmarkt.
So, ich möchte kurz sagen, dass Quoth 6 Jahre alt war, als seine Truppe ermordet wurde.
Ja.
Wann haben sie diesem Kind diese Tradition beigebracht? Und war er mal dabei, als sie gemacht wurde? Weil einfach auf die Idee zu kommen, 9 Leute abzuschlachten und sie mit einem Hufeisen zu brandmarken. Vielleicht hat er da auch was missverstanden oder überspitzt übertrieben. Oder hat er das in so einer Skyphos-Geschichte gehört und hat gedacht, ja wirklich, so machen wir das in echt. Und eigentlich war das eine dramatische Art und Weise zu sagen, wir zeigen die an.
Ich finde halt auch ein bisschen weird. Also ich meine, das ist ja jetzt da irgendwo im Wald, ja, vielleicht auch nah am Weg. Aber dieses Brandmarken der Menschen, nachdem man sie eh schon getötet hat, weißt du? Also ich denke, was macht er denn mit den Leichen? Vergammeln die nicht einfach nur da? Für wen will er das als Zeichen dalassen? Und wissen die anderen außerhalb der Edemaru, was das bedeutet?
Fragen über Fragen, die keine logische Antwort bekommen werden in diesem Buch, Nathalie.
Das macht mich fertig.
Soweit kann ich dir sagen, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, da hast du recht. So, jetzt hat er es aber so gemacht, also Krim will jetzt wissen, warum sich Quoth so sicher ist. Und Quoth sagt, weil Edemaru das nicht tun, wir sind alle durchweg die Bank tolle Menschen. Und deswegen machen wir das nicht. Und wenn jemand nicht sich richtig verhält, dann wird er getötet. Ganz einfache Kiste. Aber als Safety Net habe ich hier den Alec. Der ist zwar theoretisch schon tot, aber der ist wie ein Huhn, was man den Kopf abgeschlagen hat. Der bewegt sich noch. Deswegen, der kann noch sprechen. Und dann drückt er ihm das heiße Ufeisen irgendwo hin. Und der Alec schreit auf und dann haben die nochmal ein kurzes Netzgespräch. Und Alec bestätigt den Verdacht zu ungefähr 95%, weil Alec wurde tatsächlich erst von der Familie aufgenommen. Und dann kamen die anderen und haben die restliche Family umgebracht. Ungefähr so ein bisschen wie bei Quoth. Nur, dass Alec sich dann entschieden hat, ich schließe mich denen jetzt an.
Auch fragwürdig.
Ist eigentlich auch eine Red Flag, muss man sagen. Also ja, Alec hat auch... Ne, aber was,
Stockholm-Syndrom.
Ja, was soll man machen? Aber dass sie den dann auch zum Anführer ernannt haben, fand ich weird.
Ja,
aber wahrscheinlich war so, Alec
also
halt
der
am
muss
meisten,
schon sehr geschickt lügen.
Aber weißt du, stell dir das mal vor. Also Knowledge Alec kommt hat. Zurück ins Lager und sagt, ach du Scheiße, ihr habt alle umgebracht? Und die sind so, ja, ist ja krass, kann ich denn bei euch mitmachen? Ich könnte euer Anführer sein und ich könnte euch sagen, wie man Edemaru wird. Ja. Was war das Motiv davon, dass sie...
So, die Fälle, weil er gesagt hat, guck mal Leute, was alles in diesen Wagen ist und in den Zelten. Die ganzen Fälle, weißt du, wie teuer die sind? Also, um das zu behalten,
das
müssen wir mit diesem Wagen weiter rumfahren. Und um mit diesen Wagen rumzufahren, müssen wir uns jetzt alle als Schausteller ausgeben. Vor allen Dingen, wie, also die werden ja geklungen haben wie unsere Musicalgruppe damals. Weil offensichtlich sind das ja einfach irgendwelche Strauchdiebe. Das heißt, die konnten ja nix. Die konnten ja nix.
Ich möchte kurz darauf hinweisen.
Wie sind die irgendwo aufgetreten?
Wie die ursprüngliche echte Edemaru-Truppe ausgesehen hat. Und zwar wird sie beschrieben von Alec. There was an old man and his wife and a couple other players. Bei Old Man and His Wife habe ich ein ungutes Gefühl. Weil wir kennen Old Man, der eine Wife hat und den wir in unsere Familie auch mal aufgenommen haben. Da habe ich kurz gedacht, die Langzeit-7-Sache, die habe ich, das ist jetzt ein Kinder-Pingui, was ich schon im Supermarkt ausgepackt und gegessen habe und trotzdem dann noch bezahlen muss an der Kasse. Deswegen die Langzeit-7-Sache hier ist, was ist, wenn die Truppe Bens Truppe getötet hat und Ben auch nochmal umhergereist.
Aber war
ist.
Ben Edemaru?
Naja, in dem Moment, wo die den aufnehmen, in die
wo
ist der einer der Familie.
Wirst.
Also das geht ja bei
aber
denen nicht nach
Blut. Aber
kann
der einfach dann andere Leute aufnehmen, wenn der, also weil der war
ich
ja
glaube,
alleine.
Ich glaube, wenn du eine Familie bist, bist du eine Familie. Keine Ahnung, es macht, also es kann auch sein,
ja, I see.
Dass die schön bei ihrer Brauerei geblieben sind, er und seine Ische und dass die ein tolles Leben hatten. Aber es kann
sie
auch sein,
leben für immer glücklich.
Es kann auch sein, dass er einfach gesagt hat, weißt du was, ich habe irgendwie mal wieder Fernweh.
Ja, fair.
Der hatte ja auch einen Wagen schon vorher, naja.
Ich meine, ich habe natürlich auch an Quoth Eltern gedacht, ne, als er das gesagt hat. Ich finde aber trotzdem diese Allegorie von wegen 9 Engel, ich glaube, ich benutze Allegorie auch heute furchtbar falsch. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall 9 Engel
das
und so weiter und so
Prozess,
fort.
Prozess, der bei Milchsäurebakterien abgeht. Daraus wird Joghurt gemacht.
Dass Alec hier aber so ein Verräterschwein ist, der seine eigene Familie mit verrät, finde ich auch spannend und möchte ich mit den anderen Geschichten auch nochmal abgleichen.
Okay, da habe ich mir ein Herz hin angemacht. Was steht da? Ach so, Krim darf jetzt den Todesstoß geben.
Ja,
finden wir eigentlich ganz nice.
Ja, sie scheint das auch zu mögen.
Sie scheint das zu genießen. Es gibt ihr eine Genugtuung, Rache und so. Sie will den mal einmal richtig leiden sehen. Glaube ich auch, dass ihr das vielleicht ein bisschen geholfen hat. Zumindest für eine Sekunde.
So, sie sagen auch, für Ellie ist es hier aber nix.
Nee. So. Essen wollen aber alle nicht mit den ganzen Leichen drumherum, kann man auch verstehen. Fair dass Point sie da keinen eigentlich. Bock haben auf den Haferbrei, den Quoth da gemacht hat. Vielleicht haben ja die Esel oder Pferde dann was davon. Und ja, dann fragt Quoth natürlich, neckisch wie er ist, hat jemand ein Problem damit, wenn ich gehe? Weil das war ja die Abmachung und da keiner antwortet. Ja,
das ist auf jeden Fall ein sehr nicer Schluss. Ich möchte noch sagen, weil du letzte Folge auch gesagt hast, diese 5 Tage sind auf jeden Fall nochmal, oder 5 ist in irgendeiner Geschichte auch nochmal wichtig, dass wir auch noch erfahren, dass eben die beiden Mädchen vor 5 Tagen aus Levenshire geraubt wurden mit so einem kleinen Trick, dass die halt abends nochmal hingelockt worden sind und dass Ellies Vater der Bürgermeister ist. Das möchte ich mit in den Rucksack nehmen oder ins nächste, in die nächste Rubrik.
Dann gehen wir dahin, weil es wird heiß, wild. Das kreisende Blatt, die Rubrik, in der die gebrandmarkte Nathalie die Gelegenheit hat, hufeisenheiße Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte. So, also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen das sollen.
Um kurz abzufrühstücken, was noch passieren könnte. Ich gehe davon aus, dass er die Mädels in das Lager zurückbringt oder in das Dorf und dass auf jeden Fall der Bürgermeister einigermaßen froh darüber ist. Entweder er wird als Edemaru trotzdem gehasst, geschasst und ausgesetzt, weil die natürlich das nicht unterscheiden können und er wahrscheinlich die Leichen mit den eingebrannten Markern nicht mitnimmt. Vielleicht doch, ich weiß nicht, vielleicht auf den Fällen. Aber Fälle sind die neue Diebeslampe, glaube ich. Man könnte sich was Schönes damit einrichten. Aber diese Sache davon, dass der Bürgermeister oder dass Leute in Power Quoth auch gut finden oder dem noch irgendwas mitgeben oder so, es wäre ja auch nicht undenkbar. Mhm. Nicht wahr?
Also Finderlohn erwartest du?
Ja, Finderlohn oder irgendwie nochmal, dass er nochmal so einen Schirmherrn, also nicht Schirmherr im Sinne von wirklich für seine Kunst, aber dass er well respected ist in vielen Teilen der Erde. Das kristallisiert sich ja so ein bisschen raus, ne? Mhm. Also wie bei dem Drakus, vielleicht auch da, dann bei dem Adem und so, alle haben auf einmal eine ganz gute Meinung von ihm. Weil sein Ruf muss ja irgendwie jetzt da zusammenkommen. Aber jetzt lass uns in den Fun-Part gehen, weil wir haben viel aufzuarbeiten.
Also ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil die Geschichte von Selitos, von Scarpi über Lanre, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, die bringe ich das nächste Mal mit. Hör sie mir an und mach mir Notizen. Mhm. So, aber was mir davon noch im Gedächtnis geblieben ist, ist Lanres Fluch. Lanre kann ja nicht sterben. Und in dem Moment, wo Selitos sagt, ich könnte dich jetzt zwar umbringen und er hat ein bisschen Hoffnung in den Augen, sagt er, aber du würdest zurückkehren nach einem Tag, nach 3 Tage, früher oder später kommst du immer wieder zurück. Mhm. So, und es gibt extrem viele Stellen, wo Quoth beinahe gestorben wäre. Eigentlich hätte er tot sein müssen. Und dazu haben wir, ich habe ein paar Beispiele, die mir wirklich innerhalb von 30 Sekunden oder so in den Kopf kamen. Er ist beinahe erfroren damals und dann hat ihn ein Karnes-Maskenmensch gerettet. Ne? Und dann hatte der auch so ganz schlimmes Fieber und so, hat er aber überstanden, obwohl er eigentlich fast erfroren wäre. Dann ist er vom Dach gefallen, 2-mal. Einmal ist er selber gesprungen, einmal ist er gefallen. Und beide Male haben alle drumherum gesagt, dass es ein Wunder ist, dass er nur mit ein paar Knochenbrüchen davongekommen ist. Und regeneriert hat er sich immer schneller, als alle erwartet haben. So, die Chandrian töten ihn nicht. Die haben ihn nicht getötet, vielleicht weil sie ihn nicht töten können. Vielleicht ist es Helly jetzt bewusst. So, Felurian. Er ist lebend von Felurian davongekommen, obwohl gesagt wird, dass das niemand jemals geschafft hat, außer ein paar, die dann wahnsinnig geworden sind. Selbst der Wahnsinn ist ihm verwehrt. Er stirbt nicht, auch nicht bei Felurian. Nach dem Blitzeinschlag hätte er eigentlich tot sein müssen und deswegen waren die anderen umso verwunderter, als er, nachdem er irgendwie 1 Million Stunden geschlafen hatte, einfach wieder aufgewacht ist. Als er Fehler aus dem Feuer gerettet hat, ist er einfach durchs Feuer gelaufen. Er hat sich zwar mit einer Loschbrause überdingenst, aber ihm ist jetzt nicht großartig, was passiert dabei. Er hat Schiffsbruch erlitten auf dem Weg nach Severin.
Frech auch, ne? Einfach alles, wenn man so hört.
Und in der Realität die Skrail, wo auch
Ach ja, richtig.
Beth sagt, was zur Hölle, wie konntest du das überleben? Du hättest eigentlich sterben müssen. Das heißt, es.
Und mal abgesehen davon, dass der ja gar nicht mehr so wahnsinnig viele Magie machen kann in der Neuzeit und dass er trotzdem sehr gechillt dahin geht und das nur so abarbeitet, weißt du, wie jemand, der eh nichts zu verlieren hat.
Ich glaube, das ist Quoth nicht so ganz bewusst. Ich glaube, der denkt, er hat einfach immer nur Glück.
Okay.
Weil er versucht ja nicht zu sterben. Aber als Code beginnt die Geschichte damit, auf der ersten Seite, dass der letzte Satz ist, dass es ein Mann ist, der auf den blumensichelnden Laut wartet, zu sterben. So, und Schlaf findet er übrigens auch nicht. Er liegt ja dann auch schlaflos im Bett.
Ja.
So, das ist alles mit drin. So, und jetzt gehen wir aber erstmal, würde ich sagen, in die Theorien von Julia, weil die sich auf die vorletzte Folge noch beziehen und jetzt aber auch noch Relevanz haben. Und zwar sagt sie erstens, das, was wir schon hatten, Ferul ist zu 100% Cinder. Mit Ferula, sie hat auch nochmal diese Anekdote rausgesucht.
Can confirm.
Und sagt sie aber gleichzeitig, dass es noch krasser ist, weil Code, der die Geschichte erzählt, ja gehört hat, dass Heliex Ferula gesagt hat. Und eigentlich bei der Stelle, wo er den Namen des Feuers einmal gehört hat, hat er ja gehört, dass der Feuer gesagt hat. Und dann hat Exadal noch gesagt, dass du überhaupt was gehört hast, ist schon krass. Aber dein Kopf hat irgendwas daraus gemacht, was du verstehst. Und zwar Feuer. Das ist aber nicht das Wort, was ich gesagt habe. Bei Heliex hat er aber genau gehört, dass er Ferula gesagt hat. Witzigerweise kann er sich daran aber nicht erinnern, in dem Moment, wo Shehyun, oder zumindest lässt er uns nicht daran teilhaben, obwohl er ja dieses fantastische Gedächtnis sonst immer hat.
Aber er lässt uns an so wenig teilhaben.
Das stimmt, der wird es ja halt auch spannend halten. Naja, aber das würde eigentlich schlussfolgern, dass er auch Cinders Namen erkannt hat oder Cinder verstanden hat.
Ja.
Vielleicht ist es ja auch so, dass man als Kind noch einen ganz offenen, schlummernden Geist hat, wenn man richtig gelenkt wird.
Ja, ja, so mehr Zugang hat, ne?
Dann zu den Adem, sagt sie, was ich auch für wahnsinnig spannend finde, dass die Adem gar keine richtigen Menschen sein könnten. Weil in Shehyuns Geschichte waren die Adem schon vorher da. Und Felurian sagt aber, dass vorher gab es keine Menschen und Fae, da gab es nur eine. Das heißt, vielleicht sind die Adem Überbringsel von einer anderen Gattung, die es nicht mehr gab. Irgendwas zwischen Fae und Menschen. Und sie sagt dann auch noch, die sind sich so sicher mit diesen Mannmüttern und so. Vielleicht ist das bei denen tatsächlich so.
Dass es kein gesellschaftliches Ding ist, sondern tatsächlich irgendwie mit ihrer Gattung zusammenhängt. Das fand ich bei ihr tatsächlich auch super spannend.
Das finde ich ist so eine interessante Theorie. Da muss man mal drauf gucken, ob das wirklich so gedacht ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es wirklich für Patrick Rothfuss interessant war, das so kulturell komplett umzudrehen und daraus keine extra Sache zu machen. Es wird es eigentlich ein bisschen entzaubern, in gewisser Hinsicht. Weißt du? Aber ich finde es trotzdem super interessant. Und dann der Name Maedre. Das habe ich auch komplett vergessen. Quoth sagt im Intro, wo der uns so zuballert, als der Chronist quasi da ist, schon. Was er genannt wurde, was er alles gemacht hat und so. Der foreshadowed Patrick Rothfuss ja eine Sache nach dem anderen. Da können wir auch mal gucken, welche Sachen von der Liste wir mittlerweile abstreichen können.
Was da,
Bei Felurian wird er ja zum Beispiel auch genannt. Und zwar sagt er auch, die Adem würden ihn Maedre nennen. Und der Quoth sagt, dass je nachdem, wie man den Namen ausspricht, bedeutet er entweder Flamme oder Donner oder zerborstener Baum. Und das erklärt er einfach und lässt es von dem Chronisten auch so aufschreiben, obwohl Waschet gesagt hat,
dass sein geheimer Name
dass
ist.
Dass er damit niemandem drüber reden darf. Und er macht es trotzdem an dieser Stelle.
Ja gut, vielleicht ist ja auch, also das ist ja in der Neuzeit, vielleicht ist ja dazwischen auch noch irgendwas passiert.
Oder Maedre ist
vielleicht
nicht sein echter
Name.
Vielleicht
kann sich der wahre
Vielleicht hat auch Code
ändern.
Die Geschichte anders erzählt, das wissen wir ja alles nicht.
Oh, der ist so unzuverlässig einfach auch.
Und Quoth sagt selbst, dass geborstener Baum für ihn nicht so passend ist. Das sieht er als nicht so passenden Namen für sich selber. Ja. Und das könnte man natürlich auch als Vorzeichen denken.
Er denkt aber auch, sein Schwert heißt anders.
Zumindest sagt sie schlussfolgernd, dass sie glaubt, dass was mit Bäumen auf jeden Fall noch wichtig wird.
Oh, das finde ich, also die Baum-Langzeit-7-Sache finde ich auch, wenn wir Lord Esche und den Kthäh und das irgendwie, das taucht schon häufig wieder auf.
Voll. Und jetzt habe ich Travis' Geschichte nochmal mitgebracht und da schneide ich an. Wie gesagt, ich habe total viel ausgeschrieben, aber halt nicht alles. Ich versuche jetzt aus dem Kopf die Geschichte wieder zu erzählen und dann gehe ich auf die Punkte ein. Also, das ist die Geschichte mit der Mutter, die den Telu dann als Kind hat und dann ist Telu sein eigener
Ach,
Vater
Gottchen.
Und sein Sohn
oh,
und so weiter.
Oh,
und
nein.
Hinterher geht es dann um Enkanis.
Die habe ich so weit verdrängt.
Ich wusste auch nicht mehr, dass alles in einer Geschichte ist, weil die war extrem lang. Also über eine halbe Stunde Audiobook.
Holy shit.
Und es beginnt damit, dass er, dass Trappist halt die Welt erklärt. Und der verhaspelt sich dann so ein bisschen. Aber er sagt, prinzipiell gab es damals noch viele Dämonen. Manche haben sich in Körpern versteckt und haben sie krank oder verrückt gemacht. Da muss ich direkt an Mayor Elverin denken.
Oh ja, spannend.
Some demons stole the skins of men. Manche haben die Haut von anderen Menschen gestohlen und sie wie Kleidung getragen. Diese Hauttänzer, das haben wir auch schon mal, ist aber wichtig. Also es gibt Dämonen, die nisten sich ein und machen dich krank oder verrückt. Und es gibt andere Dämonen, die nisten sich ein und tun so, als wären sie du.
Ja, yeah,
so, aber der schlimmste Dämon von allen war Enkanis. Er hat die Dunkelheit so weit verschlungen, dass er von für immer von Schatten umringt war. Das haben wir also nicht nur bei Celitus versus Lanre, / Heliax, das haben wir vor allem auch bei Telu. Was ich, also ich greife jetzt vorweg, ich glaube, Enkanis hat Lanre infiziert und nicht Celitus.
Ich muss nämlich auch ganz stark, ja, ich muss nämlich auch ganz stark an Felurian und wir traveln durch den Wald ins ganz Dunkle denken.
Ja. Das, verstehe, ja.
Da ist, das kommt mir doch auch alles zu nah.
Er sagt
auch
weiterhin, he walked, shadows hit his face and scorpions that stung him died of the corruption they had touched. Also selbst andere, die versuchen ihn zu vergiften, sterben bei dem Versuch.
Ja, das ist natürlich, wenn man so jemanden umbringen will, immer eine schlecht.
Dann sagt Trappist weiter,
auch.
But his church was corrupt, also Telus. They stole from the poor and did not live by the laws he had given. Und dann sagt er, Trappist korrigiert sich und sagt, ach nee, es gab noch gar keine Kirche, aber die Männer waren trotzdem alle verdorben. So, und dann gab es die eine, die unverdorben war, Periel. Das war die Mutter. Und Periel ist ja sehr weise. Das trifft auch auf diese andere Geschichte zu von den Adam zum Beispiel mit dieser einen weisen Frau. Und Periel sagt, nun gut, die Menschen sind verdorben, weil sie haben halt Probleme. Und was willst du machen, wenn alle irgendwie wenn deine Nachbarn alle Dämonen sind, wenn die Welt schlecht ist, dann hast du keine Chance. Sie beschreibt hier Endkapitalismus quasi. Und dann sagt er, also er sieht dann die Weisheit in ihr und deswegen erscheint er ihrem Traum. Und dort sieht er aus, wie als wäre er komplett aus Feuer und Sonnenlicht. To be made entirely of fire or sunlight, he came to her in splendor and asked her if she knew, etc., etc. Und sie akzeptiert das dann auch bereitwillig, weil sie denkt, es ist nur ein Traum. Und dann ist sie plötzlich schwanger und 3 Monate später gebärt
hate
sie
when that happens.
den kleinen Mender. Mender heißt er, Kurzform von Menderes wahrscheinlich, aber Mending bedeutet natürlich auch Formen auf Englisch. Also Forma. Das heißt, Telu ist jetzt sein eigener Sohn geworden als Mender.
Ja.
Er ist sein Jesus. Vater und Sohn gleichzeitig. Das sagt er hinterher auch nochmal. Ja. Wir haben diese Situation oft gehabt, dass wir nicht wissen, ob Ajax, Heliax, Enkanis, ob das alles die gleichen sind. Und I tell you, they are. Die sind irgendwie, gibt es den Strang Telu, Celitos, keine Ahnung, Mender, whatever. Und es gibt den Strang Enkanis, etc., Heliax.
Ja, okay, I see.
Dann wird er geboren, bla bla bla. Und plötzlich sind die anderen Nachbarn und so weiter natürlich suspicious. Weil sie denken, na gut, Bastarde gibt's überall. Aber warum ist der Typ nach ein paar Tagen schon irgendwie 17 Jahre
Ren
alt?
Is me, ja. Klar.
So, der ist übrigens Perfect Dark Eyed Baby, ist Telu, also Mender. Hat dunkle Augen. Perfekte dunkle Augen. He stood proud and tall with cold black hair and eyes. Er hat dunkle, kalte Haare und Augen. Ich denke.
Dunkle Haare hat auch Quoth's Family.
Hat Quoth's Vater, hat dunkle Haare und ich glaube auch dunkle Augen. Aber vor allem habe ich auch an Bess gedacht in dem Moment, muss ich sagen.
Oh. Und Denna hat auch schwarze Haare.
Und Denna hat auch schwarze Haare. Das stimmt natürlich auch. So, und dann gab es einen Schmied, das ist auch der erste, der hinterher wechselt in Telus Kirche. Der hat einen großen bösen Hammer aus Eisen. Rangan hieß der. Und Rangan, der Schmied mit seinem Hammer, sagt, okay, wenn du wirklich Telu bist, dann kannst du diesen Hammer anfassen, weil Dämonen können kein Eisen anfassen, weil alle Dämonen hassen Cold Iron and Clean Fire. Heißes Eisen und reines Feuer. Das kann Telu. Er berührt den Hammer und so weiter und Telu, ne, zieht den mit rüber. Weißt du, wer noch der Hammer genannt wurde? Ich sag's dir, Vashet.
H-A-M-E-R, Hammer, yeah. Ja, okay, ja, stimmt, Vashet.
Vashet
stimmt.
War der Hammer genannt. Das bedeutet nämlich ihr Name. Das heißt, wenn Vashet in irgendeiner Form die Reinkarnation ist von diesem Rangan, dann ist es natürlich auch ziemlich interessant. Und Telu sagt dann, ne, die sagen dann so, ja, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt auf deine Seite kommen? Und er sagt, ja, bei Inkarnes Seite habt ihr Schmerz ewig und Verdammnis. Und wenn ihr auf meine Seite kommt, dann habt ihr kurzfristig Schmerz und langfristig geht's euch aber gut. Und irgendwie geht's dann auch um Tod oder so. Aber Telu sagt dann, nein, alle Leben enden im Tod. Und jetzt ist das Problem, dass ich nur zuhören konnte und es nicht lesen konnte. Und zwar, all lives end in death, excepting one. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es except in one oder accepting one war oder ob das auch bewusst so gemacht ist, dass alle Leben sterben außer eins.
Verstehe.
Weiß ich nicht. Oder ob es darum ging, man soll das akzeptieren. Und dann ging der Satz nämlich noch weiter, habe ich jetzt aber nicht rausgeschrieben. Und dann sagt er zu Rangan, als er rüberwechselt, dass er ist nicht mehr Rangan, er ist jetzt Wareth. The Forger of the Path. The Forger of the Path bedeutet für mich die Person, die anfängt, Letani zu machen.
Ah, spannend.
Weil Letani ist der Pfad und die Entscheidung selbst und alles. Das passt irgendwie so sehr gut. Ne? Wie gesagt, das ist immer eigentlich die gleiche Geschichte.
Ja, fair.
Und Vashets Name bedeutet The Hammer, The Clay, The Spinning Wheel. Mm. Der Hammer, der Ton und das Spinnrad. I am that which shapes and sharpens or destroys. Why the clay? That is also what I am, Vashet said. Only that which bends can teach. Dann gibt es eine ganze Passage, die sehr, sehr lange dauert, die jetzt sehr auf dieses Kapitel passt, wo Telu einen nach dem anderen verfolgt von den Dämonen und sie alle umbringt.
Okay,
anschließend die Körper wieder verscharrt. Bei dieser ganzen Sache verfolgt er aber eigentlich Inkarnes, weil Inkarnes ist der Einzige, dem er nicht folgen kann. Irgendwann kommt er ihm so nahe, dass er ihn spüren kann. Und zwar daran, dass kalter, schwarzer Frost ihm folgt. Und dann schafft er es, 6 Tage zu fliehen. Und dabei werden auch 6 Städte vernichtet von Inkarnes.
Wir erinnern uns, ja.
Und die 7. Stadt, da hat Telu ihn dann geschnappt. Und das heißt, da wurde er, die Stadt wurde verschont. Was für mich natürlich bedeutet, Selitos trifft auf Lanre/Heliex etwas später. So, und dann ist es, das sagt Trappist, deswegen ist die 7 eine Glückszahl und deswegen zelebrieren wir am 7. Tag. Und dann dauert es, glaube ich, noch weitere 3 Tage. Dann ist es am Ende des Felling-Tages. Die ganze Geschichte beginnt am Felling-Abend. Übrigens, es war Felling-Abend, ist, glaube ich, der erste Satz nach dem Intro.
Ich erinnere mich noch sehr gut, weil ich dachte, what the fuck? Was sind all diese Dinge?
So, und den strikt er dann nieder mit dem Hammer. Und Inkarnes fiel wie ein Stein in so eine Grube rein. Und dann denken die alle, hahaha, er liegt in der Grube, er ist tot. Aber Inkarnes lacht natürlich und steigt auf und haha, kann sowieso nicht sterben. Denn no simple blade or blow, also keine simple Klinge oder Wind.
Hieb, ja, okay, ja, oder Wind, ja.
Could kill him, no cell of bars could keep him safe. Kein Gefängnis konnte ihn sicher halten. Und dann mussten aber 10 Männer die Bellows bearbeiten, weil die dann alles an Eisen rangeschafft haben, was nur geht, weil jetzt wird dieses Rad gebaut. Und Bellows ist etwas, was wir von Auri kennen. Weil es gibt im Unterding einen riesigen Raum in diesen Fabrikhallen-Dinge, der sich Bellows nennt.
Ja, Bellows.
Ja, das könnte für mich sein, als wäre das aus dieser Zeit, als dieses Rad gebaut wurde. So, und dann machen die halt dieses riesige Rad, an das jetzt Encarnis ja dran soll. Es hat sechs große Speichen, die dicker sind als der Hammerkopf. Mhm. Und es war so groß wie 40 Männer und war kalt bei Berührung. Und der Name, der Klang des Namens war schrecklich und niemand konnte es aussprechen. Mhm. Der Name dieses Rades, darauf wird das bezogen. Ja.
Der wahre Name des Rades.
Dann geht die Sonne auf und Telu hämmert, drückt, ich weiß nicht genau, ich glaube, das schmilzt einfach dann an Karnes dran. Mhm. Und dann hämmert er den halt fest und dann ist er an dieses Rad gebunden. So. Und dann wird gesagt, Encarnis shift again as if disturbed by an unpleasant dream. Also Encarnis schreit die ganze Zeit. Das geht ganz lange, dieses Umbringen. Das ist eine ganz lange Passage.
Ja, ja, ja.
Das habe ich komplett übersprungen. Das geht hin und her, die bekämpfen sich und so weiter. Ich kürze das hier ganz runter. Ich sage das nur, weil das nächste Kapitel, das kann ich ja schon mal sagen, bedeutet Dreams.
Mm.
Also Encarnis windet sich hier, wie als hätte er einen Albtraum. Und dann sagt Encarnis nämlich, Lord Telu, I'm not Encarnis. Und für einen kleinen Moment war die Stimme des Dämons mitleidvoll und klang wie von Sorrow getrieben. Das ist auch so ein bisschen diese Lanre Heljek-Sache oder vielleicht dieses Besessensein und kurz hervorgucken. Aber Telu sagt dann, du sollst doch nicht lügen. Und schlägt gegen das Eisen. Das klingt dann wie eine Glocke.
Ah,
wie eine Eisenglocke. Und dann gibt es ein wildes Lachen von Encarnis. Das klingt wie gebrochenes Glas. Das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, wo Quoth einen richtig wilden Lacher hatte, war, nachdem er von Felurian wiedergekommen ist. Und dann irgendwie sein Lachen war unmenschlich und wild und so weiter. You are burning in the flames with me, you will die as I do, sagt dann Encarnis zu Telu. Also, ha ha ha, du Idiot, wenn du stirbst, wenn ich sterbe, stirbst du auch, ich reiße dich mit. Alles wird zu Asche und auch dieses Fleisch wird brennen, doch ich bin Telu, der Sohn meiner selbst und Vater meiner selbst und deswegen werde ich mich opfern und wieder auferstehen.
Das ist auch Jesus, ja.
Ja, das ist das Ende der Geschichte. Und jetzt denke ich, Quoth ist sowohl Telu als auch Encarnis.
Als auch Encarnis, ja. Ja, 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 ja. Also ich denke nämlich auch, ne, gerade dieses Wiederauferstehen und also er hat immer so von beidem die entsprechenden, was heißt Fähigkeiten, aber auch also Dinge, die mit ihm assoziiert werden einfach, ne?
Ja, das Lied von Eis und Feuer, also es klingt so ein bisschen so, als wäre, ich würde nicht sagen, Quoth ist das Love Child von Telu und Encarnis. Ich würde sagen, Quoth ist das Love Child von Telu und ist besessen von Encarnis.
Von Encarnis, ja. That would make sense, though.
So der Fluch hängt an ihm, keine Ahnung.
Vielleicht kann man da, wenn man jetzt irgendwie denkt, Lanre und Lyra waren ja eigentlich ziemlich nice people, weißt du? Dass man da irgendwie so ein bisschen
reinschaut. Das ist halt dann passiert. Also es ging ja bergab von dem Moment, wo Lanre aus dem Todesreich zurückgeholt wurde.
Genau.
Und
ja,
genau
ja.
Das ist halt dieses, es gibt ja Dämonen, die sich einnisten und die jemanden krank oder verrückt machen. Und es gibt auch Dämonen, die sich einnisten und deine Haut tragen. Aber vielleicht gibt es auch einen Dämon, der das alles kann, der sich in dir einnistet, dich krank und verrückt macht, Lanre. Und dich davon abhält zu sterben, weil Telu kann nicht sterben. Das heißt, Lyra hätte ihn gar nicht zurückgeholt, sondern in dem Moment, wo er die andere Bestie hinter der Tür verschlossen hat, das würde wieder dieses Überspringen, ist Encarnis auf Lanre übergesprungen und hat ihn dann infiziert.
Also wenn man tatsächlich, also wenn wir gerade in diese Theorie reingehen und Telu sagt, ich werde wieder auferstehen und ich opfer mich, dann hat das schon für mich Lanre-Vibes. So, wenn wir also davon ausgehen, dass Lanre eigentlich genau dieser Switter ist, von wegen Telu, der quasi von Encarnis besessen ist, als er wieder zurückkommt, und der macht mit einer extrem krassen Namenskundigen rum und dabei entsteht möglicherweise ein Love Child. Oder eine Linie an sich.
Das würde bedeuten, dass Lyra noch ein Kind gekriegt haben müsste, bevor sie gestorben ist. Die ist nämlich relativ
maybe
kurz
baby.
Danach gestorben. Ja, maybe baby.
Ja.
Ich denke halt...
Ich meine, bei Childbirth sterben auch viele, nicht wahr?
Ich meine halt, Religion bildet sich ja einfach aufgrund von Legendenbildung.
Annahmen, ja.
So, und wenn jetzt Telo und Encarnis auf echten Figuren beruhen, die es ganz, 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 ganz früher gab, dann könnte man jetzt vielleicht auch sagen... dass Encarnis ursprünglich Jax war, der den Mond gestohlen hat und damit alles ins Rollen gebracht hat und so weiter. Und dann gab es ja noch diesen anderen Shaper und dann so weiter, ne? Dass die ganze, dass das alles die gleiche Geschichte ist, nur anders aufbereitet von verschiedenen Menschen. Und dass Telo und Encarnis eigentlich not a thing ist. Die Adem nennen das ja auch anders. Bei denen gibt es ja auch nicht Telo und Encarnis. Und ja, dass es, wie gesagt, dieses Generation-Ding ist, was weiter, die Geschichte bringt sich immer weiter. Und deswegen ist es jetzt quasi Full Circle, Halber Circle, dass Quoth und die Edemaru alle mit einem unterbrochenen Kreisbrandmarken, die nicht zu den Edemaru gehören, das hat für mich auch was von dieser Telu-Encarnis-Geschichte und könnte für mich auch als Metapher dafür stehen, dass Quoth diesen Kreis unterbrechen will.
Cycle Breaker, ja.
Von böse Menschen.
Von Generational Trauma.
Ja. Das ist at its best Generational Trauma.
Ja, es ist halt wirklich spannend, wie viel nachher da ineinander greift, ne? Also, ich finde auch nochmal zu hören, also weil die Geschichte, die habe ich wirklich weit verdrängt, weil ich die so komplex fand.
Ich vergesse
und
sie
weil
auch immer.
Man die so früh. Ja. Weil man die so früh in der Geschichte kennenlernt, ohne irgendwas zu haben, wo man das dran hängen kann. Und diese ganze Sache mit dem, wie die Leute da, also wie Telu Mensch geworden ist und sein eigener Vater ist, also auch dieses, ich bin eigentlich, ich stecke in allem irgendwie mit drin, plus dann diese Engel, die auch übergetreten sind, das ist ja, das kommt ja dann da irgendwie auch mit rein. Und diese Radgeschichte, wo ich gerade noch drauf gehört habe, ob das Rad, also ob da irgendwie diese Verbannung und ob man das mit dem mit der Tür und dem Verschwinden dahinter
tatsächlich
noch irgendwie übereinander
kriegen
kann.
Kam das mit den Engeln hier halt nicht vor.
Ja, das
ist
eine andere Geschichte.
Ich dachte, das wäre in dieser Geschichte tatsächlich, aber ich habe die auch alle schon zusammengewürfelt, wie ein schlechter Kartoffelsalat.
Das kommt aber relativ, nah danach, glaube ich. Ich glaube, das ist die nächste Geschichte, die erzählt
ja,
wird.
Ja, ich glaube auch in Tabirn und zwar von Skapi. Ich glaube, dann ist das in der Selitos-Geschichte irgendwie mit drin. Aber ich hatte so im Kopf, dass das Telu war, der diese Engel. Aber vielleicht war es auch Selitos, der einfach eine Truppe. Nee, aber das waren doch Engel. Wer erzählt denn diese Engelgeschichte? Naja, da muss ich jetzt mich nochmal reinknien.
Aber kann das sein, dass das tatsächlich auch Trappist ist und dass das die Geschichte ist, wo er dann geklaut wird? Also er wird ja dann aus der Kneipe entfernt.
Nein, das ist Skapi. Trappist ist der...
Das ist
Trappist ist der...
Caregiver.
Priester. Ja.
Okay.
Und Skapi erzählt die Geschichte von Lanre und Selitos und dem Verräter.
Guck mal, und ich erlebe das ja auch alles zum allerersten Mal. Deswegen, also ich habe schon gesagt, wenn wir hier durch sind, will ich auf jeden Fall nochmal lesen oder hören und mir dann nochmal meine eigene Meinung bilden.
Und Denna schreibt ja die Geschichte von Lanre um. Und zwar so, dass Lanre das Opfer ist. Und das findet ja Quoth ganz schrecklich. Aber was ist, wenn Quoth der Dumme ist?
Ja, natürlich ist Quoth der Dumme. Das
wäre fast uncool, wenn Denna falsch liegen würde und er sie davon überzeugen müsste, wie es wirklich war.
Das ja, fair.
Halt so, ich brauche dieses blöde dritte Buch. Ich kann auf jeden Fall nicht ins Grab gehen. Sonst muss ich das für mich selber zu Ende schreiben. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich genug Beweismittel gesammelt, wie es ausgehen müsste. Findest du nicht trotzdem, jetzt so als Abschluss, all things aside, dass sich eine Geschichte nur wirklich echt anfühlt, wenn die Ursprungsperson sie weitergeschrieben hat? Aus irgendeinem Grund ist das in meinem Kopf verankert und das ist eigentlich schwierig, diese Überzeugung zu haben, weißt du? Dass du halt alles abschmetterst, wo du denkst, ja, aber das ist ja nicht original, dann zählt es nicht.
Naja, aber das ist ja so. Also wenn, guck mal, überleg mal, wie viel Care Patrick Rothfuss da jetzt reingelegt hat. Und auch wenn er vielleicht gerade den Masterplan fürs Ende noch nicht hat oder selber noch gar nicht weiß, wie er manche Sachen auflöst, hast du trotzdem nicht das Gefühl, dass das wirklich aus einem Guss sein kann, wenn da ein anderer Koch noch mit dran geht.
Ja.
Und ich glaube, dass gerade in diesen Geschichten, wo so vieles ineinander greifen muss, wo auf so viel Wert gelegt wird und diese Perspektive, die er als Autor hat, da einfach wahnsinnig wichtig ist, ich glaube, gerade da ist es fair and square, das so zu sehen.
Es sind ja immer alle so, ja, zur Not schreibt Brandon Sanderson ist zu Ende, wie er alles zu
auf
Ende
gar
schreibt.
Keinen Fall.
Aber ich sehe das halt auch nicht so. Ich will nicht nur die Geschichte, für mich ist bei Patrick Rothfuss auch die Sprache, das für mich zählt da alles mit rein. Ich will eher, dass er das zu Ende bringt. Ich hoffe, er tut es auch. Ich bin ja, wie gesagt, da immer noch optimistisch. Ich wollte nur sagen, im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass man sich auch Sachen nicht zurückclaimen kann. Die Geschichte musst du dann ziehen lassen. Weil ich sehe das auch so. Wenn das jemand anderes schreibt, dann hat es irgendwie nicht mehr, ja, dann hat es halt sofort sowas Fanart, Fanfiction-mäßiges.
Ich glaube, es kommt echt drauf an, ne? Also ich würde das absolut. Also es ist was anderes, wenn der Autor da noch ein Say drin hat. Ähnlich wie du sagen kannst, okay, bei der Live-Action von One Piece ist Oda so extrem mit drin. Und ich meine, der trifft ja im Grunde genommen alle Entscheidungen, ne? Könnte ich mir aber vorstellen, dass man sagt, ey, wenn es auch aus gesundheitlichen Gründen, egal ob jetzt physisch oder psychisch, einfach nicht vorangeht. Und er möchte das aber weiter zu Ende bringen, dieses Projekt, sagen wir mal so. Und er geht zu Brandon Sanderson und sagt, bitte, kannst du mal machen mit meiner Knute obendrauf. Und er würde sagen, ja, so wie es jetzt zu Ende gegangen ist, mache ich da meinen Stempel drauf. Dann wäre es für mich auch was anderes.
Ich glaube auch, dass es anders gelaufen ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, das Ding steht schon seit 15 Jahren, staubt es auch schon fast fertig zu. Oder sagen wir mal seit 10 Jahren. Und er kann es nicht zu Ende bringen. Weißt du, er ist zu perfektionistisch, dass er das nicht raushauen will. Oder vielleicht greifen plötzlich Sachen nicht mehr perfekt ineinander und das struggelt ihn oder so.
Ja, das macht ihn wahnsinnig. Das kann ich gut
verstehen.
Ich
weiß, dass das bei Terry Pratchett so war. Der ist ja auch an Krebs verstorben leider. Und dass da manche Bücher zu Ende geschrieben wurden. Und eins davon ist von der Tiffany W-Reihe. Das ist so eine Hexen. Mhm. Terry Pratchett hat ja in der Scheibenwelt auch ganz viele Erzählstränge. Und es gibt einen Hexenstrang. Und der Hexenschrank von Tiffany W., das sind irgendwie 5, 6 Bücher, der ist wahnsinnig schön. Und ich fand es sehr toll, dass das zu Ende gebracht wurde. Und das hat auch nicht er selber zu Ende geschrieben, sondern anhand seiner Notizen und Anweisungen hat das nach seinem Tod jemand zu Ende gebracht. Aber naja, wir werden sehen. Hoffen wir das Beste. Und wir sagen euch auf jeden Fall, wo es nächste Folge weitergeht.
Yes.
Das wird mittlerweile immer ein Rennen um die Überzeit. Nächste Folge nehmen wir Kapitel 133 und 134 unter die Lupe. Das sind die Seiten 342 bis 353 im zweiten Teil irgendeiner Ausgabe des Geldkotter Verlags.
Wir hatten auch dieses Mal eine Seite mehr als sonst. Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen, kommentiert dazu auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös, also ist unser heutiges Zauberwort Darmfrau.
Oder spendet uns doch ein Tässchen Kaffee bei Ko-fi. Mails gehen an kmp@fantasyfriday.de. Die Musik von Christoph Stöber und weitere Infos erhaltet ihr auch noch in unseren Shownotes. Na, dann lese ich mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der schnorchelnde Meuchelmörder. Morcheln, weil er die häufig verwechselt mit den giftigen anderen Pilzen. Lorcheln und Aufträge an Land, weil er ist immer noch ein Schnorchler. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Soll ich dir einen ganz witzigen Funfact erzählen? Ich dachte, das heißt Morchelwäsch.
Ich habe eben noch Schnarchwitze gemacht, weil ich das nicht richtig gelesen habe und Schnorcheln nicht gelesen habe.
Schnarchen wäre also eigentlich besser gewesen, aber Schnorcheln war näher dran an Meuchel. Aber wie gesagt, ich dachte auch, es heißt Morchelmörder, wie der Pilz.
Ich finde aber auch, die Morchelmörder können ganz klar, erstens bringen die nur Leute mit Pilzen um und zweitens sind die Freunde mit den Muskeltieren.
Ein Morchelmörder setzt nur Biowaffen ein.